Guten Abend, meine Damen und Herren, zum Bericht aus Berlin. Die Meldung des Tages ist knapp 2 Stunden alt und sie kommt von der CDU. Peter Tauber zieht sich vom Amt des Generalsekretärs zurück. Und das hat, wie wir aus Parteikreisen hören, nichts mit einer schweren Erkrankung zu tun, von der er sich gerade erholt. Tauber, so heißt es, habe ohnehin vorgehabt, nach erfolgter Regierungsbildung aus dem Amt zu scheiden. Da nun in 8 Tagen ein CDU-Parteitag stattfindet, will er bereits dann den Weg freimachen. Über die Nachfolge ist noch nichts bekannt. Die Kanzlerin dürfte bereits wissen, wer Tauber ersetzen soll. Sie wird das morgen den Parteigremien mitteilen. Während also Angela Merkel in diesen Tagen über Personal entscheidet, wen sie für die CDU ins Kabinett holen will, ist noch immer nicht klar, ob es eine große Koalition überhaupt geben wird. Mit dieser Frage quält sich die SPD seit Wochen. Die Juso-Kampagne gegen die GroKo läuft auf Hochtouren und seit gestern hält die Parteiführung auf Regionalkonferenzen dagegen, wirbt für ein Bündnis mit der Union. Das bedeutet einen Kraftakt vor allem für Andrea Nahles. Marie-Christine Böse hat die designierte SPD-Parteichefin beobachtet.
Sie will Deutschlands älteste Partei retten, Andrea Nahles, designierte SPD-Chefin. Die Last der Aufgabe lächelt sie weg. In Hannover will Nahles für den Koalitionsvertrag werben. Sie muss die Genossen ins Boot holen.
Denn sie entscheiden jetzt darüber, ob es diese Regierung geben wird oder nicht.
Anstrengende Zeiten. Gut 460.000 SPD-Mitglieder haben nun die Wahl. Gabriele Witt will Ja sagen. Sie ist ein SPD-Urgestein seit 1969 in der Partei und sicher, Nahles verdiene ihr Vertrauen.
Weil sie mit allen Wassern gewaschen ist, das Geschäft versteht, von der Pika auf, die Partei kennt und respektiert und ehrlich ist.
In diese Lobeshymne stimmen nicht alle ein. Manche stört Nahles Hang zum krawalligen Auftritt.
Ihre etwas saloppen Bemerkungen da mit Erci Becci und jetzt gibt's auf die Fresse, das gehört sich in der Position überhaupt nicht.
Sie kann auch anders. Nahles diskutierend, Nahles zuhörend, nur kurz dürfen Kameras in den Saal. Die Genossen wollen ungestört sein. Viele fragen, wie sich die SPD in der GroKo profilieren und erholen kann. Und Nahles verspricht, die SPD werde nicht zum Anhängsel einer anderen Partei.
Ich will gerne schuften dafür, dass die SPD wieder stärker wird, dass wir wieder mehr Prozente machen, aber vor allem, dass wir auch unseren Laden wieder zusammenhalten, dass die Leute das Gefühl haben, jawohl, da gibt's jetzt wieder neuen Schwung. Und wenn's leicht wäre, könnte es ja auch ein Mann machen.
Typisch Nahles, typisch wie ihre Wutreden. Aschermittwoch. Die Stimme bricht, Nahles schreit weiter, so kennt man sie. Andrea Nahles war Juso-Chefin, Generalsekretärin, Ministerin, bald wohl Chefin der SPD, die sie in- und auswendig kennt. Doch kennt sie die Stimmung an der Basis? Ein Mann macht ihr das Leben derzeit schwer. Kevin Kühnert, der Juso-Chef, ist ebenfalls auf Tour, macht Front gegen die GroKo. Und auch in Hannover rebellieren junge Genossen, weil GroKo-Befürworter die Diskussion dominiert hätten.
In meiner Wahrnehmung war es eine relativ bis sehr einseitige Darstellung der Argumente.
Dann finde ich das kein fairer Umgangsstil der Parteiführung mit der Basis, wenn man hier wirklich keine offene Diskussion für oder gegen die GroKo hat.
Die Wahrnehmungen mögen unterschiedlich sein, was wir auf jeden Fall gemacht haben. Wir haben viel miteinander geredet, intensiv miteinander geredet. Wir haben auch hier Kritik gehört.
Egal wie das Votum ausgeht, Nahles muss die SPD irgendwie einen und aus der Krise führen.
Ich kann das überhaupt nicht alleine schaffen. Ich werde alles geben. Ich bin aber teamorientiert. Ich möchte, dass wir das zusammen schaffen.
Wer aber würde Teil eines Regierungsteams? Noch Außenminister Sigmar Gabriel kämpft auf internationalem Parkett um sein Amt. Doch auch seine Zukunft lässt Nahles offen, bis nach dem Mitgliedervotum.
An guten Leuten, die umsetzen können in der Regierung, mangelt es uns nicht. Ich bin ganz sicher, dass wir eine gute Kabinettsliste nachher zusammenstellen werden. Aber das ist jetzt nicht das, worum es geht.
Jetzt gehe es ihr ums Votum. Ein Nein wäre für Nahles ein kräftiger Dämpfer, noch bevor sie als Parteichefin übernommen hat.
Aus Oberursel ist uns jetzt zugeschaltet der Chef der Jungsozialisten in der SPD, Kevin Kühnert. Guten Abend, Herr Kühnert.
Einen schönen guten Abend.
Herr Kühnert, die SPD, Sie wissen es, steht bei uns im Deutschlandrent bei 16%. Wollen Sie mit einer Ablehnung des Koalitionsvertrages wirklich eine Neuwahl riskieren und die SPD damit in den Abgrund stoßen?
Also eines ist natürlich zu diesen 16% zu sagen. Eine Partei, die einstmals so stolz war und von Werten noch vor nur 20 Jahren von über 40% kommt, deren Umfragewerte von 16% sind nie nur mit einer Ursache zu erklären. Das liegt weder an der Befürwortung noch an der Ablehnung der Großen Koalition, sondern an einer Verkettung von ganz vielen Fehlern und Fehlentscheidungen. Und was mir natürlich auch nochmal wichtig ist zu betonen, es gibt keinen Automatismus zu Neuwahlen in unserem Land. Das Grundgesetz sagt sehr präzise, wie die Abläufe sein werden. Und deswegen brauchen die Mitglieder der SPD ein Nein zu diesem Koalitionsvertrag auch nicht zu fürchten.
Aber die Kanzlerin hat klipp und klar gemacht, dass sie eine Minderheitsregierung nicht will. Und es gibt auch wichtige Stimmen aus der SPD, beispielsweise Michael Roth, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, der sagt, eine Minderheitsregierung wäre für dieses Land schädlich.
Na, also das wäre ja nun das erste Mal in der Geschichte, dass ein Wort von Angela Merkel tatsächlich auf Dauer Bestand hat. Ich habe sehr wohl vernommen, dass sie sich zum Thema Minderheitsregierung in der Vergangenheit geäußert hat. Ich habe aber auch vernommen, was sie vor etwa einer Woche im Fernsehen gesagt hat. Da hat sie sich sehr blumig gehalten zur Frage, wie sie es denn mit einer Minderheitsregierung hielte. Ich werbe dafür, dass die SPD-Mitglieder eine selbstbewusste Entscheidung treffen auf Basis der Inhalte des Koalitionsvertrages, weil die SPD ist eine stolze alte Partei und die muss sich nicht danach richten, was Frau Merkel möchte. Sie muss übrigens auch nicht eine Minderheitsregierung anführen. Es können auch andere Menschen in dieser Gesellschaft eine Regierung anführen. Wir sind ja hier nicht in der Monarchie.
Herr Künert, Sie kritisieren die Kanzlerin und ich habe Sie mehrfach sagen gehört, dass Sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Kanzlerin nicht sehen, dass Sie das ihr nicht zutrauen. Vor wenigen Wochen hat sich im Deutschen Bundestag der Vizekanzler Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet und er hat zum Abschluss der Legislatur Frau Merkel gedankt. Wir hören uns das mal an.
Ich fand, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen in diesen 4 Jahren immer fair, immer sozusagen belastbar und gerade in den schwierigen Situationen ausgesprochen vertrauensbildend gewesen ist. Herzlichen Dank.
Das sagt Sigmar Gabriel. Wieso trauen Sie der Kanzlerin offenbar nicht über den Weg?
Naja, Sie wissen ja, Juso-Vorsitzende waren in der Vergangenheit schon nicht immer einer Meinung mit Sigmar Gabriel. So ist es auch an dieser Stelle. Seine Einschätzung zur vertrauenswürdigen Zusammenarbeit mit der Kanzlerin kann ich nicht teilen, denn ich habe sehr genau vor Augen, wie lang die Liste von Projekten ist, die wir mit der Union im letzten Koalitionsvertrag vereinbart hatten und die am Ende blockiert wurde. Das sind zum Teil Themen, die tauchen jetzt im neuen Koalitionspapier wieder auf. Rückkehrrecht, Teilzeit in Vollzeit oder auch die Solidarrente, die jetzt Grundrente heißt. Und das Misstrauen, das große Misstrauen an der SPD-Basis speist sich vor allem auch daraus, dass die Erwartungen an die letzte große Koalition in diesen Punkten enttäuscht wurde. Und das Vertrauen ist bei vielen einfach aufgebraucht. Und ehrlicherweise bei mir auch.
Herr Künert, wir reden gleich noch über Sachthemen. Aber apropos Sigmar Gabriel, ich frage Sie, kennen Sie einen Sozialdemokraten, der für das Amt des Außenministers besser qualifiziert wäre als Sigmar Gabriel?
Oh, wissen Sie, ich glaube, die SPD hat in den letzten Wochen schon den Fehler gemacht, sich viel zu viel über Personalfragen zu unterhalten. Wir Jusos sind da ganz klar. Wir werben für einen Kurs, der den Gang in die Opposition bedeutet. Und in der Opposition gibt es auch keine Ministerämter zu verteilen. Und deswegen müssen wir uns dieses Personalgezänk auch nicht geben. Wirklich, jetzt ist die Stunde der SPD-Mitglieder, 460.000 an der Zahl. Und die sollen jetzt über 170 Seiten Vertrag entscheiden und nicht über irgendwelche persönlichen Karriereplanungen.
In diesem Koalitionsvertrag ist auch abgesegnet ein ausgeglichener Haushalt, die schwarze Null. Und Ihr kommissarischer Parteichef Olaf Scholz legt größten Wert darauf, dass diese schwarze Null, wie er sagt, unverrückbar ist. Pflichten Sie ihm bei oder sehen Sie da eine andere Politik?
Nein, traditionell ist die Position der Jusos dazu eine andere und das nehme ich auch bei vielen in der SPD so wahr. Wir werben ja auch deshalb für ein Nein zu diesem Koalitionsvertrag, weil ein Nein zum Koalitionsvertrag ein Ja bedeuten kann zu einer anderen Politik. Und unter dieser anderen Politik stelle ich mir insbesondere auch vor, dass wir den Fetisch der schwarzen Null hinter uns lassen und endlich mal den Blick richten auf die über 150 Milliarden Euro Investitionsstau in unserer Gesellschaft. Das sind kaputte Schulen, kaputte Straßen und Schienen und natürlich auch die mangelnde Digitalisierung, die auch die letzte große Koalition nicht ausreichend angegangen hat. Denn meiner Generation, der wird nicht irgendwann nur ein Kontostand vererbt, sondern auch all das um uns herum. Und das ausgeglichene Konto wird uns dann wenig nutzen, wenn die Infrastruktur marode ist. Darum geht es uns.
Herr Künert, noch ganz kurz zum Schluss. Olaf Scholz und Andrea Nahles haben heute Zuversicht geäußert, dass die Mehrheit der Mitglieder dieser Koalitionsvereinbarung zustimmen wird. Was sagen Sie? Sind Sie für Ihre Position der Ablehnung zuversichtlich?
Ich erlebe eine sehr kontroverse Stimmung in der SPD und traue mir da keine Einschätzung zu. Und ich will mir darüber auch gar keine Gedanken machen, weil meine ganze Kraft und die der Jusos wird in den nächsten 2 Wochen der Mission gelten, mit möglichst vielen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, so wie wir das hier heute in Oberursel gemacht haben.
Herr Kühnert, haben Sie allerbesten Dank für dieses Gespräch. Dieses Interview mussten wir vor der Sendung aufzeichnen. Unser nächstes Thema: die Integration von Flüchtlingen. Die Herausforderungen sind gewaltig. Wohnraum, Betreuung, Sprach- und Integrationskurse, Zugang zum Arbeitsmarkt. Nach all dem bemisst sich, ob die Eingliederung in die deutsche Gesellschaft gelingen kann. Viele Kommunen sehen sich damit überfordert. Einige haben nun befristete Aufnahmestopps für Flüchtlinge erwirkt. Beispielsweise Delmenhorst in Niedersachsen. Meine Kollegin Christine Joachim war dort.
Der Stadtteil Wollepark in Delmenhorst. Bis vor 3 Jahren stand die Hälfte der Wohnungen hier noch leer. Jetzt sind alle belegt. Vor allem von Flüchtlingen, die aus dem Umland hergezogen sind. Denn in Niedersachsen gilt freie Wohnsitzwahl. Für Rudolf Matern, zuständig für alles Soziale in der Stadt, sind es mittlerweile zu viele. Er befürchtet Abschottung und Ausgrenzung.
So ist also hier eine von uns eigentlich gar nicht gewollte Ballung irgendwo auch entstanden. Und das führt irgendwie dazu, dass es sehr, sehr schwer wird, irgendwo diese Integration irgendwo auch dann noch durchzuführen. Weil wir, je größer die Community ist, umso schwieriger kommt man irgendwo da rein, um also denen also irgendwo unsere Werte irgendwo zu vermitteln, überhaupt Kontakt zu kriegen.
Delmenhorst hat einen Zuzugsstopp erwirkt. Atempause nennen sie es hier, weniger negativ. Der Anteil Flüchtlinge an der Bevölkerung ist mit 1,4% mittlerweile doppelt so hoch wie der niedersächsische Durchschnitt. Die Stadt an der Grenze zur Integrationsfähigkeit. Das zeigt sich auch bei Schulen und Kitas, zu wenig Räume und Personal. Hier an der Kita Süd können viele Kinder kein Deutsch, einige sind durch die Fluchterfahrung traumatisiert. Die brauchen extra viel Aufmerksamkeit. Mehr als 120 Kinder schaffen die Betreuer nicht, ohne dass die Qualität leidet. Doch die Wartelisten überall in Delmenhorst sind lang, gerade mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien.
Wenn die Eltern vor mir stehen, voll Verzweiflung sind und ich sagen muss, tut mir leid, ich kann im Moment nichts machen, der Kindergarten ist voll, wir versuchen es irgendwie, ne? Dann denke ich, oh Gott, wie kriege ich das noch auf eine Reihe?
Wohnraum, der nächste Engpass. Ein Teil der Flüchtlinge lebt in einer Sammelunterkunft außerhalb von Delmenhorst. Um sie besser zu integrieren, würde Oberbürgermeister Axel Jahns sie lieber in Wohnungen innerhalb der Stadt unterbringen. Aber es gibt kaum welche und die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt.
In unserer Kinderbetreuung.
Wir brauchen natürlich immer mehr Geld, das ist völlig klar. Und es gibt immer so diese vielen Fördertöpfe, die also genau beschreiben, was sie dürfen oder nicht dürfen. Man sollte den Kommunen das Geld an die Hand geben. Und die Kommunen können das vor Ort eigentlich schon selbst entscheiden.
Mehr Geld vom Bund für Integration von Flüchtlingen und weniger Bürokratie. Das fordern viele Kommunen. Im Koalitionsvertrag von SPD und Union nimmt das Thema 1,5 Seiten ein. Darin heißt es: 8 Milliarden Euro sollen Länder und Kommunen bis 2021 zusätzlich bekommen. Integrationskurse sollen verbessert werden, der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert und die Integrationsforschung gefördert werden. Für den Islam-Experten Ahmad Mansour ist die Dimension der Aufgabe Integration damit deutlich unterschätzt worden. Es fehle ein Gesamtkonzept.
Die Grundgesetze dieses Landes erklären, nicht indem man sagt, in Deutschland herrscht Gleichberechtigung, sondern dass jeder Individuum auch versteht, was er positiv davon hat, wenn er danach lebt, wenn der westliche Lebensstil als etwas Positives gesehen wird.
Delmenhorst hat solche Integrationskonzepte schon durch jahrelange Erfahrung mit Zuwanderung. 25% der Delmenhorster haben einen Migrationshintergrund. Genau deshalb weiß die Stadt so genau, dass es auf Qualität, nicht auf Quantität ankommt, wenn Integration erfolgreich sein soll.
Bei mir im Studio begrüße ich jetzt die neue Chefin der Grünen, Annalena Baerbock. Guten Abend, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Frau Baerbock, wir haben es gerade gesehen im Film. Die Stadt Delmenhorst zum Beispiel tut viel, kommt aber jetzt auch an eine Belastungsgrenze. Haben Sie Verständnis dafür, wenn Kommunen sagen, wir brauchen einen Aufnahmestopp, wenigstens befristet?
Also man muss sich die Situation in den unterschiedlichen Orten immer sehr genau anschauen, weil das ist immer sehr differenziert. Und ich habe großes Verständnis, wenn die Kommunen sagen, wir brauchen mehr Unterstützung vom Bund. Ich bin jetzt keine Expertin in Delmenhorst, deswegen ist es etwas schwierig von außen jetzt zu sagen, wo es da genau hakt. Was ich aber weiß von vielen Gesprächen aus den Kommunen ist, dass Gelder nicht zeitgerecht ankommen, dass das Problem der Integrationskurse ist, dass Menschen über ein Jahr auf die Integrationskurse warten, obwohl der Bund gesagt hat, da hat man einen Rechtsanspruch draus. Bei mir in Brandenburg im ländlichen ländlichen Raum ist es so, dass in manchen Orten im Umkreis von 50 Kilometer gar keine Integrationskurse angeboten werden. Und das ist dann natürlich ein Problem für die Menschen, die neu dazukommen, die kein Deutsch lernen können, und für die Kommunen, weil die dann aus eigenen Mitteln diese Kurse anbieten. Und das geht natürlich dann zu Lasten der kommunalen Kasse.
Aber wenn es darum geht, die Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, gerechter auf die Kommunen zu verteilen, wer muss jetzt handeln und was tun?
Naja, wir haben ja einen Schlüssel, wie die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt werden. Was ich aus der Erfahrung bei mir vor Ort weiß, ist auch, dass ein Problem ist, dass manche Kommunen gesagt haben, nee, wir haben hier gar keine Unterkünfte, obwohl sie Unterkünfte gehabt hätten. Und die Orte, die von Anfang an gesagt hat, wir sind offen, wir richten Unterkünfte her, dann viele Menschen dort in die Region gekommen sind. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass das zwischen den verschiedenen Orten dann auch so verteilt ist, dass Wohnraum entsprechend auch da ist. Das Problem in vielen Kommunen ist allerdings, dass verschiedene Probleme, die vorher schon bestanden, die Frage Kita-Platzmängel, günstiger Wohnraum, dass die jetzt zusammenkommen und dann alles nur mit der Frage Zuzug von Flüchtlingen diskutiert wird und gar nicht die Frage gestellt wird, warum gab es denn vorher schon Kita-Platzmangel, wo müssten wir vorher schon stärker unterstützen, dass wir zum Beispiel in Schulen und Kitas auch entsprechende Betreuungsschlüssel haben.
Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD, der noch nicht gilt, aber der möglicherweise gilt, ist vorgesehen, dass bis zum Jahr 2021 8 Milliarden zusätzlich für Integration veranschlagt werden. Reicht das?
Nein, das reicht aus meiner Sicht nicht und vor allen Dingen reicht es nicht, weil die Mittel, die jetzt eigentlich schon in den letzten Jahren versprochen worden sind, an vielen Orten gar nicht angekommen sind. Und das ist eins der größten Probleme, weil es haben sich viele Bürgermeister, es haben sich auch viele ehrenamtliche Menschen im Land wirklich angestrengt Mühe gegeben und dann sagen sie verzweifelt, meine Güte, warum kriegen wir jetzt die Mittel, die uns eigentlich versprochen wurden, eben nicht. Das heißt, es müssten jetzt vor allen Dingen diese ausstehenden Mittel noch gezahlt werden und dann müsste mehr Geld noch obendrauf gelegt werden, weil die ganze Frage, die im Film auch aufgekommen ist, eben der Kitas und der Schulen, das wird aus meiner Sicht vollkommen unterbeleuchtet und da müsste so ein Thema im Koalitionsvertrag auch nicht nur auf 1,5 Seiten für Integration behandelt werden, sondern Stichwort. Bei Schule und Bildung, da müsste eigentlich das ganze Thema auch noch mit rein, Stichwort Schulpsychologen zum Beispiel.
Aber ich will reden über das Stichwort Koalitionsvertrag, was da vereinbart wurde. Ein großes Thema war auch für Sie, für Ihre Partei, der Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass viele deutsche Kommunen an der Belastungsgrenze sind, war dann nicht der Kompromiss, der zwischen Union und SPD geschlossen wurde, den Familiennachzug wieder einzuführen, aber ab August dann nur noch 1000 Flüchtlinge im Sinne des Nachzugs, also Nachzügler ins Land zu lassen, plus die Härtefälle, ist das nicht eine gute Balance oder eine nachvollziehbare Balance zwischen einerseits Humanität und andererseits die Realitäten der Gemeinden anerkennen?
Nein, weil der ganze Kompromiss, der hat aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Zum einen geht es ja nicht einfach um irgendwelche Menschen, die kommen, sondern es geht um kleine Kinder, es geht um Familien, die im Krieg leben, aktuell, deren Fassbomben oder deren Dörfer wieder mit Fassbomben bombardiert werden. Das heißt, die brauchen Schutz und deswegen geht die Aussetzung des Familiennachzugs aus meiner Sicht humanitär überhaupt gar nicht. Und aus der anderen Seite auch aufgrund der Integration, weil der Familiennachzug ist ein Instrument, wo geregelt Menschen nachkommen können. Die Kommunen wissen vorher, welche Familie wann kommt und dann können Sie sich darauf einstellen.
Frau Baerbock, warum glauben Sie, hätten die Grünen dabei Jamaika mehr rausgeholt?
Weil ich Jamaika mitverhandelt habe und deswegen weiß ich ganz genau, was wir verhandelt haben. Wir haben ganz klar gesagt, eine Verlängerung der Aussetzung, das machen wir auf keinen Fall mit, das war unsere rote Linie. Und wir haben gesagt, das ist für uns ein Schlüsselpunkt und haben das bis zuletzt aufrechterhalten, weil der Familiennachzug ist auch zentral für die Integration in den Kommunen. Wenn man nicht weiß, ob sein Kind, ob seine Frau am nächsten Tag noch lebt, dann ist es sehr, sehr schwierig, auch auf der Arbeitsplatzsuche einfach so ganz normal sein Leben weiterzumachen.
Frau Baerbock, haben Sie besten Dank für dieses Gespräch. So viel heute von uns, meine Damen und Herren. Um 9:45 geht heute Anne Will der Frage nach, was die Freilassung von Deniz Yücel für das deutsch-türkische Verhältnis bedeutet. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns hier im Ersten.